Liebe zu eurem Internet, seid mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Hier ist der Pfarrenspiegel aus Mistelbach und La an der Thaya. Die Wüste und die Religion. Ja, also, heute triumphierend marschierte heute die französische Fremdenlegion unter Beteiligung von ein paar schwarzafrikanischen Soldaten in Timbuktu ein. Die Timbuktuianer, oder wie die heißen, haben sie irrsinnig gefreut, weil die Fanatiker weg sind. Die wilden Typen sind weg und diese wilden Typen haben sich ja in dem Timbuktu jetzt ziemlich lang aufgeführt. Das sind so ultra wahnsinnig hardlinerische Moslems. Die haben alle Frauen gezwungen, sich zu verschleiern. Die haben ein paar Gräber, die da rumstehen, von islamischen Heiligen zerstört. Und am Schluss haben sie noch was ganz was Tolles gemacht. Sie haben noch die Bibliothek, also die ganz alte Bibliothek, nicht die neue, sondern die ganz alte, wo ganz viele Manuskripte drinnen gelegen sind, also wirklich Jahrhunderte alte, weil das hält sich in der Hitze dort, wo es so trocken ist, sehr, sehr gut, verbrennt. Und dann waren sie weg. Abgesehen davon, dass man sagen kann, na, viel Freude für die Soldaten, die nachher dort stationiert werden, weil sich nämlich genau das Gleiche abspielen wird, wo sie immer abgespielt hat. In ganz Afrika, dort, wo es Wüste gibt und wo es Kulturland gibt. Das heißt, die Wilden aus der Wüste greifen das Kulturland an. Brauchen Sie nur in der Bibel nachlesen. Und das ist halt auch so. Weil es immer so ist. Also der Gegensatz zwischen den Wüstenmenschen, den Nomaden, und denen, die in der Stadt wohnen oder gerade dort wohnen, wo es richtig Wasser gibt, das heißt, es wohnen natürlich alle nur dort, wo es Trinkwasser gibt, ist ein riesengroßer und ein unglaublich langer Kampf. Eigentlich seitdem es Städte gibt, seitdem sie in Ägypten in dem Niltal irgendwelche Leute angesiedelt haben, fürchten die sich vor den Wüstenbewohnern, die daherkommen und sie ausrauben. Wie gesagt, Altes Testament, sehr empfehlenswert. Dort können sie das lesen und dort werden sie das genau bemerken, dass das natürlich seit der Zeit auch immer war, dass irgendwelche Wüden aus der Wüste kommen. Und die sind wirklich wild. Die sind richtig, richtig wild. Schauen wir mal, was die Wilden in Timbuktu getan haben. Sie haben die Gräber zerstört, sie haben die Frauen gezwungen, sich alle zu verschleiern und sie haben am Schluss noch die Bibliothek abbrennt. Das heißt, sie haben etwas sehr Einfaches gemacht. Sie haben versucht, die Wüste in die Stadt zu bringen. Punkt 1, in der Wüste gibt's keine Gräber. Das heißt, du kannst schon wen begraben, aber dann kommt der Schakal oder der Wüstenfuchs oder sonst irgend so ein Viech und frisst deine Leiche auf. Insofern ist es eine sehr, sehr blöde Idee, dafür hinein zu investieren. Das ist einfacher so. Jemand wird irgendwo begraben, abseits des Karawanenweges, und man geht weg, weil dann muss man nicht sehen, dass der Schakal respektive Wüstenfuchs deinen Papa oder Mama oder sonst wen, also den Leichnam besser gesagt, aufgefressen hat. Das war immer so, sehen Sie heute noch in Ägypten an den alten Darstellungen, weil die Ägypter immer so gescheit waren, die Gräber nicht im Kulturland zu machen, sondern in der Wüste draußen. Und deswegen haben sie natürlich einen Totengott, den Anubis, der die Toten ins Totenreich hinüberleitet, hat natürlich einen Schakalkopf, weil er schlicht und ergreifend alle Gräber ausbuddelt hat und das ist im Sand sehr leicht und die Leute dann zusammengefressen hat und das hat man halt religiös behübscht, als der frisst es nicht zusammen, weil das ist halt sehr, sehr beleidigend, sondern der bringt sie hinüber ins Totenreich. In der Wüste gibt es keine Gräber, da gibt es nur so Sanddings, die schützt zu und gehst nie mehr wieder hin. Und dementsprechend haben sie die Gräber dort, diese uralten, prächtigen Mausoleen, gekillt. Zweitens, alle Frauen haben sie einen Schleier antun müssen. Ich war mal in Ägypten, ich bin mit einem Schleier herumgelaufen. Einzige Möglichkeit, dass du nicht vor Hitze und Sand zugrund gehst. Sprich, sie haben schon wieder versucht, schlicht und ergreifend die Wüste ins Kulturland hineinzubringen. Und dann wird gemerkt, der Grund, wieso im Islam Frauen verschleiert sein sollten, ganz einfacher Grund, das hat religiös natürlich wirklich gar nichts zu tun, sondern jeder vernünftige Mensch verschleiert sich. Und da es jetzt immer so ist, das, was du nie siehst oder was ganz selten zu sehen ist, ist immer erotisch. Denken Sie bitte an 1900, als durch Europa eine schockierende Welle von Pornografie ging. Es gab Kleider, die waren so kurz, dass man die Knöchel der Frauen gesehen hat. Etwas, was nehmen wir mit, um 1900 die Prostituierten in großes Unglück stürzte, weil die damals Geld gemacht haben, dass sie einem Mann ihren Knöchel gezeigt haben. Das ist jetzt kein Blödsinn, kann ich Ihnen beweisen, Hetzmanowski Orlando. So war das. Genauso wird natürlich das, weil sich jeder immer verschleiert, weil sonst stirbst du dort, vor lauter Hitz und Sand und Dreck, ist natürlich das Haar der Frau nie zu sehen, folglich ist es hocherotisch. Folglich ist die nicht verschleierte Frau eine Nutte und Sie dürfen raten, woran man im alten Arabien eine Prostituierte erkannt hat. Bingo. Eigentlich nur wiederum die Wüste ins Kulturland hineinbringen. Letzter Punkt, Bibliothek abbrennen. Stellen Sie sich vor, Sie sind der Mensch in der Wüste. Sie haben ein Kamel, wenn es Ihnen gut geht, ansonsten haben Sie einen Esel. Und jetzt überlegen Sie sich mal, was tun Sie auf das Kamel respektive den Esel drauf? Genau, Wasser, Salz, Salz brauchen Sie irrsinnig viel, weil Sie schwitzen wahnsinnig. Und ja, irgendwas zum Essen halt. Essen braucht man nicht so viel, weil es eh so heiß ist. Bücher? Na, sicher nicht. Das ist an allen drei Punkten, dass diese Leutchen schlicht und ergreifend versucht haben, die Wüste ins Kulturland zu bringen. Und nun ist das nicht selten, das kommt auch in der Bibel vor. Denken Sie bitte, oder schauen Sie mal nach, den gibt's wirklich, der Prophet Hosea. Hosea spricht dauernd davon, Gott wird kommen und er kommt immer aus der Wüste. Und Hosea ist ja ein sehr, sehr erotischer Prophet, der Liebesgedichte an Gott schreibt und der einen unglaublich tiefen Gegensatz hat zwischen dem Kulturland. Dort ist alles schlecht, dort sind alles verkommene Typen, dort ist alles grausig und zugrunde gegangen und die Wüstenzeit, nicht? Da kann man auch sagen, nicht, das war die Verlobungszeit, kann vom Honeymoon Gottes und des Volkes sprechen. In der Wüste. Und Gott muss von der Wüste herkommen, muss wieder hineinkommen und schlussendlich predigt er ja auch nichts anderes, als die Wüstenverhältnisse im Kulturland wiederherzustellen. In der Tat kommen alle Religionen aus der Wüste. Altes Testament Mose, eh klar, können Sie im zweiten Buch Mose, sprich Buch Exodus lesen, der ist, verirrt sie eigentlich, weil er irgendein blöden Schaf, das extrem doof ist, nachläuft und das rennt immer tiefer in die Wüste hinein. Schafe sind nicht besonders intelligent, das muss man wirklich einmal wieder bemerken und landet dabei bei dem berühmten brennenden Dornbusch. Er kommt aus der Wüste dann ins Kulturland, um die Botschaft dieses einen Gottes, Jahwe, zu bringen. Jesus, 40 Tage in der Wüste, wird ganz, ganz, ganz massiv geschildert, dass er fastet, dass er da hinausgeht, dann über die Grenze des Kulturlandes hinaus, da brauchst du in Israel nicht weit gehen und stehst schon dort, wo das Kulturland aus ist. Mohammed, eh klar, noch trockener als Mekka und Medina, geht nicht. Also gut, damals hat es ein bisschen mehr geregnet, aber auch nicht viel. Hinduismus entsteht nicht in einer Heißwüste, sondern eigentlich in einer Kaltwüste, nämlich irgendwo in Sibirien oben, bei den Indogermanen, als die noch dort waren, wo sie eigentlich zaham sind, also irgendwo in Sibirien, bei Männern, die irgendwo mit Kühen unterwegs sind und weite Strecken in einer ganz, ganz, ganz kargen Landschaft abgehen, wo es in Wirklichkeit extremst wenig regnet, also ein paar Grashalme sind da, die fressen die Kirzham, dort entsteht Hinduismus. Buddhismus entsteht sozusagen nicht, auch in einer Wüste, aber in einer Kulturwüste, nämlich im Wald. Und das ist der Urwald, der gute Gautama Siddhartha. Sitzt da ganz, ganz lang unter einem Baum und meditiert sich einen runter, bis er plötzlich die Erleuchtung hat. Dort meint Wald sozusagen Wüste, nicht im Sinn von, es ist trocken und es ist irrsinnig viel Sand, sondern dort ist nichts. Urwald, lebensfeindlich, nicht gerodet, nicht kultiviert, gar nichts. Im nicht kultivierten, nicht gerodeten, nicht menschlichen, im urtümlichen, im ursprünglichen Schöpfungszustand, den finden wir eben genau dort, wo diese großen Religionen daherkommen, dort geschehen die Offenbarungen. Und die Botschaften spannenderweise all dieser Religionsgründer, spreche jetzt rein religionswissenschaftlich von Jesus, sind immer die Botschaft aus der Wüste. Sie sind immer sehr, sehr klare Botschaften, sehr einfache Botschaften. Jesus vom Kommen des Reiches Gottes. Jesus von der Notwendigkeit, dass die Menschen wirklich zu leben beginnen und nicht so irgendwie dahin tun. Das erinnert schon wiederum sehr stark ans Alte Testament. Mose, beinahe der Dornbusch, Mohammed, Eklor, Mekka, Medina. Immer wird die Wüste ins Kulturland gebracht, das Ursprüngliche. Ich war einmal, wie gesagt, in Ägypten, einmal in der Wüste, irrsinnig früh aufgestanden, hinaus in die Wüste und also auf dem Weg nach Aswan, nur in der Nacht, wir waren alle total, wir haben einen ziemlich Hass auf den Reiseleiter gehabt, dass uns der Trottel um 3 in der Früh rausgekaut hat. Und dann sind wir irgendwo stehen geblieben, haben wir gewusst, warum, sind wir so vor dem Bus gestanden, haben uns gedacht, Trottel, und dann geht die Sonne auf. Das ist unglaublich, das kann man sich nicht vorstellen, was das bedeutet, wenn die Sonne über der Wüste aufgeht. Du hörst sie. Aus dem einfachen Grund, es ist schweinekalt in der Nacht, da liegen ganz viele Steine herum, das ist also keine Feinsandwüste, sondern halt so eine durchschnittliche, hier liegt alles rum Wüste. Und die Sonne hat so eine irrsinnige Kraft gehabt, wir waren ja im Sommer dort, dass du sofort hörst, wie die Steine knacken. Also da brennt es schlagartig so drauf, dass die sich zu ausdehnen beginnen und knacken. Am Schluss ist halt ein feiner Sand, wenn nichts mehr zum Knacken da ist, dann hat sich das alles in Feinsand zerknackt. Und wie wir reagiert haben, war unfassbar. Die Leute sind der Sonne entgegengelaufen und dann alle sternförmig auseinander, jeder alleine. Wüste, das unglaubliche, unfassbare, urtümliche, gerade die Sandwüste, jene Wüste, die dem menschlichen Besiedlung sich widersetzt, nur etwas ist zum Durchziehen, weil da gibt's gar nichts, ist jener Ort, wo der Mensch sich selbst begegnet, wo alles Äußere weg ist, wo man auf den Kern reduziert ist und witzigerweise dort begegnen die Menschen Gott. Im Urtümlichen, im Nicht-Kultivierten, im Nicht-Domestizierten und im nicht mit von Menschlichen Überformten. Genau das, meine Lieben, dort begegnet man Gott. Nein, man begegnet Gott, wenn man alles andere weglässt und sich wirklich selbst begegnet, dann hört man plötzlich diese feine Stimme Gottes, die eh dauernd auf uns einredet. Nur vor lauter Theater, Musik, Fernsehen, Podcasts, wo es auch immer, hören wir sie einfach nimmer. Oder vielleicht doch? Ich persönlich halte das alles für einen Blödsinn. Ganz ehrlich gesagt, wir können da alle jetzt sagen, okay, wir kündigen und fliegen irgendwo hin oder was weiß ich, im Schiff über das Mittelmeer ab in die Wüste, damit wir Gott begegnen. Gottes Begegnungen sind unglaublich viel vielfältiger und die Wüste ist nicht der einzige Ort, wo man sich selbst wirklich begegnet. Ich glaube nur immer eins, dass diese ganze Wüstengeschichte völlig unnötig ist. Aus dem einfachen Grund, dort ist heiß und trocken und ist keine Gegend, in der ich mich wohlfühle. Einmal passt, aber da möchte ich wirklich nicht leben. Ich glaube, man begegnet Gott sehr, sehr gut, ganz hervorragend, ganz traumhaft in dem Moment, in dem man dem Menschen begegnet. Und der Mensch, das muss ja nicht ich sein, dem ich begegne. Das kann ja du sein. Das kann ja der andere Mensch sein. Ich glaube, man hört Gott irrsinnig gut zu ansprechen, wenn man sich aufmacht, wenn Frau sich aufmacht, irgendeinem anderen Menschen wirklich zu begegnen. Wunderschönen, gesegneten Abend.